Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Über diesen Vers, Zusagen wie diese, haben wir letzte Woche nachgedacht. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Eine krasse Zusage Jesu. Verbunden natürlich auch mit einer Bedingung, in Jesus zu bleiben, die Worte Jesu in sich bleiben zu lassen. Aber bitten, was ich will, und es wird mir zuteil werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch oft andere Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich, ich war ein kleiner, vielleicht 5-jähriger Junge. Ich saß auf der Fensterbank meines Zimmers und ich guckte raus. Es war Dezember und es war grau und trüb. Und ich kam auf die Idee, es wäre doch schön, wenn jetzt Schnee liegen würde. Dann könnte ich rausgehen, Schlitten fahren. Und so bete ich dann so kindlich naiv zu Gott und sagte, bitte Gott, mach, dass es schneit. Und habe Amen gesagt und dann guckte ich erwartungsvoll in den Himmel und es hat nicht geschneit. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gebet wiederholt habe, aber irgendwann saß ich dann beleidigt auf der Fensterbank und sagte mir, na toll, Gott gehört, er hört also doch nicht Gebet. Ich glaube, es hat in diesem Winter noch geschneit, aber eben halt nicht. In dem Moment, als ich es mir so dringend gewünscht habe. So eine erste Erfahrung, als Kind schon, wo ich gemerkt habe, okay, Gott verspricht Gebet, auch da Gebet zu erhören, auch als 5-jähriger Junge habe ich ja schon im Kindergottesdienst oder anderswo gelernt, dass Gott gerne Gebet erhört, aber offensichtlich gibt es Situationen, in denen das nicht passiert. Mit circa 12 hatte ich eine Weisheitszahnoperation, 2 Weisheitszähne wurden mir brutal ausoperiert. Und ich weiß noch, wie ich dann mit aufgeblähten Wangen und Schmerzen nachts im Bett lag und es hat gepocht. Und ich habe nur gebetet, Gott, bitte nimm mir meinen Schmerz, ich möchte schlafen. Aber der Schmerz blieb und ich hatte einige schlaflose Nächte. Auch diese Erfahrungen gehören dazu. Und ich kenne auch dramatischere Situationen, dass da ein lieber Mensch war, der krank wurde und wir gebetet haben, voller Hoffen, voller Vertrauen, aber dieses Gebet dann nicht so erhört wurde, wie wir wollten und wir dann Abschied nehmen mussten von diesem Menschen. Manchmal sind diese Erfahrungen, dass Gott das Gebet, das ich spreche, nicht erhört, ja auch wirklich dramatisch und mit starkem Leiden verbunden. Offensichtlich ist es so, dass diese Zusage, die Jesus hier gibt, nicht ein Generalversprechen ist, dass immer, wenn ich bete, alles so passiert, wie ich es mir wünsche. Wir bekommen keine Garantie auf Gebetserhörung. Die Frage ist also, was sind denn Gebete, die Gott nicht erhört? Woran liegt das denn, dass Gott manche Gebete erhört, aber andere auch nicht? Ich möchte mit euch 7 Gedanken dazu teilen. Und diese 7 Gedanken enthalten auch 5 biblische Gründe, warum Gebete nicht erhört werden. Aber ich möchte mal anfangen mit einer Frage. Das ist der erste Gedanke. Mit welcher Haltung begegnest du Gott? Mit welcher Haltung begegnest du Gott? Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass beim Thema Gebet es leicht passieren kann, dass man in eine Anspruchshaltung kommt. Ja, jetzt glaube ich schon an dich, jetzt folge ich dir schon nach, ich bin gehorsam, ich bemühe mich um ein sündloses Leben, ich habe mein Leben in den Dienst für dich gestellt, da kann ich doch wohl erwarten, dass du diese einfache Bitte erhörst. Kennt ihr solche Gedanken? Oder du hast doch gesagt, du liebst mich, dann beweis es doch mal, dass du mich liebst und erhöre mein Gebet. Also so eine Haltung, in der Gott für mich da ist. Gott eine Person, die dafür existiert, für meinen Segen zu sorgen. Ich glaube, diese Haltung im Gebet ist problematisch. Gott existiert ja nicht für uns. Dann ist es genau umgekehrt. Gott hat uns geschaffen, also existieren wir für Gott. Gott bräuchte uns nicht, wir müssten nicht für ihn existieren, aber wir sind Geschöpfe Gottes. Ich musste, als ich so drüber nachdachte, an das vielleicht spannendste Gespräch zwischen Gott und einem Menschen in der Bibel denken. Und das ist das Gespräch zwischen Mose und Gott an diesem brennenden Dornbusch. Ja, und dieses Gespräch, das beginnt, indem Gott zu Mose sagt, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. 2. Mose 3, Vers 5. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und mit diesem Satz macht Gott sofort deutlich, jetzt begegnet dir eine Person, aber ihr begegnet euch nicht auf Augenhöhe. Das ist nicht eine Person, die du dir zu eigen machen kannst, die dafür da ist, irgendwas für dich zu tun, sondern in diesem Moment begegnet dir der lebendige Gott. Und der Ort, an dem Gott sich befindet, der Ort der Begegnung ist heiliges Land. Und nicht Gott zieht sich die Schuhe aus, um dir zu begegnen, sondern du ziehst die Schuhe aus, um Gott zu begegnen. Das heißt, du lässt dich auf diesen lebendigen, großen Gott ein. Und was ist das für eine Gnade, die Gott in diesem Moment schenkt, aber auch uns schenkt, indem er sagt, ihr dürft euch mir nahen. Welche Gnade schenkt er uns in dem Moment, wo er Gemeinschaft mit ihm möglich macht? Diese Gebetszusagen, auch die Gebetszusagen aus Johannes 15, Vers 7, die wird folgendermaßen begründet. Johannes 15, Vers 8. Also ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Und jetzt heißt es, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger seid. Also Gebetserhörung nicht zuerst, damit es dir gut geht, damit du erlebst, Gott hilft dir, sondern Gebetserhörung, damit Gott verherrlicht wird. Genau dasselbe finden wir auch in Johannes 14, Vers 13. Da sagt Jesus, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wieder so eine krasse Gebetsverheißung. Aber dann heißt es, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das Motiv von Gebetserhörung ja irgendwie um. Gott erhört Gebet, damit er verherrlicht wird. Wo bleibt denn da ich? Aber der Gott, dem wir begegnen, ist der Heilige, der große Gott, der uns nichts schuldet. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo uns gesagt wird, dass wir ein Recht auf Gebetserhörung haben können. Haben wir nicht. Aber das Spannende ist, dass dieser heilige, lebendige Gott uns ein viel größeres Recht gibt. Johannes 1, Vers 12 heißt es, doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Du hast nicht das Recht auf Gebetserhörung. Ja, und so eine Anspruchshaltung, so Gott, jetzt folge ich dir schon nach, dann bist du es mir doch schuldig, mein Gebet zu erhören. Diese Haltung ist problematisch. Aber Gott hat dir so viel geschenkt, er hat dir das Recht gegeben, sein Kind zu sein. Mehr hättest du doch nicht geschenkt bekommen können. Zweiter Gedanke. Nicht erhörte Gebete gehören zum Glaubensleben dazu. Das erlebst nicht nur du, das erlebe nicht nur ich, sondern das haben auch Menschen in der Bibel erlebt. In Klagelieder 3, Vers 8, da betet Jeremia, selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Das ist krass, also Jeremia ist ja auch nicht irgendwer. Ja, es gibt ja auch in der Bibel so Antihelden, wo du siehst, ey, also wenn man sich so verhält, dann kann man auch nicht mit dem Gebet rechnen. Aber Jeremia hat ja nun wirklich gelitten für Gott. Und dann schreit er zu Gott, er ruft zu ihm und seine Erfahrung ist, Gott verschließt seine Ohren vor seinem Gebet. Das ist ja unerhört, könnte man denken. Oh nein, es ist Gott. Sein Verhalten ist nicht unerhört, es ist eine Erfahrung, die Jeremia macht. Warum? Vielleicht entdecken wir das bei den nächsten Punkten. Oder auch David im Psalm 13, Annika hat es vorgelesen: Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Also auch nicht, wenn das explizit gesagt wird, aber man hört es ja raus, dass David schon länger mit einer Not kämpft und wahrscheinlich Tag für Tag gebetet hat, dass Gott eingreift, und irgendwann liegt er am Boden, ist völlig verzweifelt und es bleibt nur noch zu sagen: Herr, wie lange denn noch? Wie lange soll ich noch beten? Aber selbst David, der große König, der Mann nach dem Herzen Gottes, erlebte es, dass Gebet unerhört bleibt. Selbst die großen Glaubenshelden der Bibel müssen damit leben. Als Jesus für seine Jünger betet in Johannes 17, da spricht er einen sehr herausfordernden Satz. Er betet: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das wäre schön, ne? Wir kommen zum Glauben und sind Kinder Gottes und wir werden rausgenommen aus dieser leiderfüllten Welt, ja, sofort ins Paradies. Hätte Gott ja auch so machen können. Ne? Was soll das? Ich bin jetzt Kind Gottes und muss trotzdem noch hier in der Welt bleiben. Aber genau das ist ja die Konsequenz. Wenn wir als Kinder Gottes in dieser Welt bleiben werden, dann wird auch zu unserem Leben und unserem Lebensalltag Leid und Schmerz gehören. Denn das ist eine Realität dieser Welt. Und das mutet Gott uns offensichtlich zu. Aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich, weil wir hier noch einen Auftrag haben, auch weil unser Glaube sich bewähren darf. Aber Leiterfahrungen gehören zum Leben dazu. Und bis Jesus wiederkommt und uns holt in sein Reich, werden wir das erleben, dass schmerzhafte Dinge passieren. Wo uns auch immer wieder fragen: Gott, warum lässt du das zu? Aber trotzdem betet Jesus: Bewahr sie vor dem Bösen. Ja, und dahinter verbirgt sich, dass egal wie viel Leid du erlebst, das Böse oder der Böse nicht die Gelegenheit bekommt, dich anzutasten und dich aus der Hand Gottes zu reißen. Dieses Recht, Kind Gottes zu bleiben, das bleibt. Römer 8, Vers 18 heißt es: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist ein Vers, der Mut machen soll, aber der auch deutlich macht: Ja, an dieser jetzigen Zeit erleben wir Leiden und nicht jedes dieser Leiden wird Gott von dir nehmen. Aber es kommt der Moment, wo dieses Leid der Welt keine Rolle mehr spielt, weil die Herrlichkeit, die wir erleben, das alles überdeckt und du wirst an den Schmerz nicht mehr denken können. Nicht erhörte Gebete gehören zum Glaubensleben dazu. Aber trotzdem sind dann eben halt diese Zusagen wie aus Johannes 15, Vers 7. Ja, das heißt, Gebetserhörung ist uns von Jesus versprochen und das legt dann natürlich nochmal so die Frage in unseren Sinn: Und warum erhörst du dann manche Gebete nicht? Und die nächsten 5 Punkte sind Antworten, die die Bibel gibt, warum manche Gebete nicht erhört werden. Aber bevor ich diese 5 Punkte nenne, möchte ich dir deutlich sagen: Es kann sein, dass diese 5 Punkte nicht auf deine Situation zutreffen. Es ist manchmal so, dass man so einen Punkt nimmt aus der Bibel und dann sagt man: Ja, dass dein Gebet nicht erhört wird, das liegt daran. Und dann wird dir irgendein Druck auferlegt und du musst irgendwas leisten. Wenn du irgendwas richtig machst, dann erlebst du halt die Gebetserhörung. Ja, Hiob, der hat unsagbares Leid erlebt, da kommen seine Freunde. Ja, und sie sind erstmal schweigen miteinander, sie leiden mit ihm und dann kommen sie über das Leid ins Gespräch und dann haben seine Freunde gute, fromme Antworten darauf, warum Hiob Leid erlebt. Ja, und all diese Gründe kann man in der Bibel finden, aber am Ende stellt sich raus, keiner dieser Gründe traf auf Hiob zu. Es kann sein, dass Gott mit dir seinen ganz eigenen Weg geht und du vielleicht erst später erfährst, was Gott mit dir vorhatte. Aber nun 5 Gründe, die in der Bibel vorkommen, warum Gebet nicht erhört wird. Der erste Grund, Punkt Nummer 3, eigene Sünden. Eigene Sünden werden als Grund genannt, warum Gott Gebet nicht erhört. Jesaja 59, Vers 1 bis 2 wird das sehr massiv gesagt. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Es ist nicht das Problem, dass Gott nicht könne oder nicht hören wollte, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Eigene Sünden werden hier genannt als der Grund dafür, dass Gott manche Gebete nicht erhört. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der gerne segnet. Ich glaube, Gott freut sich daran, uns zu segnen. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Ich glaube, Gott freut sich an unserem Glück und er gibt auch gerne, um zu segnen. Ich glaube, wenn wir seine Kinder sind, ist es selbstverständlich, dass er es mag, dass es uns gut geht. Aber damit verbunden ist auch, dass ich davon überzeugt bin, dass er einen falschen Weg, den ich einschlage, nicht segnen wird oder durch einen Segen von ihm bestätigen wird. Versteht ihr? Wenn meine Kinder irgendetwas Falsches machen, ja, dann kriegen sie dafür nicht noch eine Tüte Gummibärchen, sondern dann sage ich ihnen, der Weg, den du eingeschlagen hast, ist verkehrt. Das griechische Wort für Sünde ist der Hamartia und das kann man mit Zielverfehlung auch übersetzen. Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Er möchte dich segnen, dir ein Leben schenken, das gelingt. Ja, und das Ziel deines Lebens ist ein Leben in Beziehung mit Gott. Ja, aber du kennst es genauso gut wie ich, dass wir Wege einschlagen, die dieses Ziel verfehlen. Die Lösung ist dann nicht Gebetserhörung, sondern Umkehr. Die Zusage der Gebetserhörung in Johannes 15 ist ja gekoppelt an dem Satz, ihr sollt in Jesus bleiben, mit ihm verbunden bleiben. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber Sünde trennt uns von Gott. Sünde bedeutet, wir wenden uns von Gott ab und schlagen einen Weg ein, der uns von Gott entfernt. Aber wenn wir uns von Gott entfernen, entfernen wir uns auch von der Segensbeziehung mit Gott. Sehr spannend, unser Segensweg mit Gott hat begonnen, als wir verstanden haben, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Vergebung. Hat mit Umkehr begonnen. Ja, und vielleicht ist es mal wieder dran, umzukehren und zu sagen, ja, ich habe einen Weg eingeschlagen, der von Gott wegführt. Und wieder zurückzugehen auf den Segensweg Gottes, indem du umkehrst zu ihm und sagst, nein, ich möchte wieder neu mit dir leben und dir nachfolgen. Der nächste Grund, den die Bibel nennt, ist kleiner Glaube. Jakobus 1, Vers 5 bis 8 heißt es, doch wenn er diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich keinem Zweifel hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her gewogene Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Oder in Markus 11, Vers 24 heißt es, darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Also in beiden Bibelstellen wird Gebetserhörung oder Gebet in Verbindung gebracht mit Glauben. Ja, und das ist irgendwie herausfordernd. Und es sind auch manche ungesunde Lehren daraus entstanden. Ich finde das äußerst problematisch, wenn man jemandem ins Gesicht sagt und sagt, dass dein Gebet nicht erhört wird, liegt daran, dass du nicht genug glaubst. Ja, wie viel Druck erzeugt das? Glauben ist ja keine Leistung, die ich erbringen muss. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass mein Glaube größer wird. Aber auch Glauben, im Gebet glauben, ist herausfordernd. Weil an einen allmächtigen Gott zu glauben, ja unseren Verstand sprengt. Ja, und wir sind so geprägt daran, unseren Verstand zu benutzen, alles logisch zu erklären. Ja, Naturgesetze, Mathematik. Ja, wir haben gelernt, logisch zu denken, aber beim allmächtigen Gott, da kommt unsere Logik an seine Grenzen. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal schwerfällt, so in der Bibel zu lesen, dann begegnen dir Wunder und dann kommt dein Verstand und sagte, nee, das, irgendwie ist das ja auch total unlogisch, dass sowas passiert. Dass Gott dann Meer teilt, ja, und dann ist das Meer geteilt oder laufen die Israeliten da durch. Das ist eine schöne Geschichte, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das tatsächlich ausgesehen hat. Dein Verstand, der kann das nicht fassen, so etwas zu ergreifen. Und manchmal steht der Verstand unserem Glauben im Weg. Ja, und manchmal beten wir vielleicht mit dem Verstand und dann ist das Gebet halt ein Gebet, das wir sprechen, weil der andere es wünscht und vielleicht ist das Gebet ja in dem Moment, wo ich es auch spreche, für den anderen eine Hilfe. Aber ich glaube, im Glauben zu beten bedeutet zuerst zu sagen, ja Gott, ich vertraue darauf, dass du allmächtig bist, dass du die Kraft hast, einzugreifen und ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst und ich will im Glauben annehmen, dass du mir helfen wirst. Es ist eine Übung, keine Leistung. Ich glaube, vielleicht ist es auch sogar eine Entscheidung, zu sagen, ich entscheide mich jetzt dazu, den Zusagen Gottes zu vertrauen. Und ich mache mir das nochmal bewusst klar. Jetzt, wo ich bete, vertraue ich darauf, dass der allmächtige Gott die Kraft hat und den Wunsch hat, einzugreifen. Ein nächster Grund ist eine schlechte Motivation. Jakobus 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Schlechte Motivation wird Gott nicht segnen. Schlechte Absichten sind vielleicht Gier, Selbstsucht oder Neid. Ja, du siehst in der Gemeinde, da ist jemand, dem geht es besser als du. Der hat mehr Geld als du. Ja, weiß nicht, Annika, ob ihr manchmal auch solche Gedanken hattet. Die sind ja auch mit Kindern gesegnet. Die sind längst nicht so fromm wie wir. Ja, wenn die mit Kindern gesegnet werden, haben wir das ja auch verdient. Solche Gedanken können kommen, aber diese Motivation wird Gott nicht segnen. Manchmal bitten wir in böser Absicht, weil wir wollen, dass Gott uns schenkt, dass es uns besser geht aus Gier, aus Selbstsucht oder Neid. Ein nächster Grund ist fehlende Ausdauer. In Kolosser 4, Vers 2 heißt es, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wir sollen ausdauernd beten und das impliziert ja, dass Gott nicht immer sofort erhört. Wie lange mussten Abraham und Sarah auf die Erfüllung der Verheißung eines Sohnes warten? Ja, krass, Annika, dass ihr wirklich 15 Jahre lang durchgehalten habt und auch wenn das Gebet verzweifelt wurde, trotzdem an diesem Wunsch festgehalten habt und irgendwie auch immer wieder gebetet habt, zeigt ja das Vertrauen. Wir brauchen manchmal Ausdauer, weil manche Gebetserhörung nicht sofort erhört wird. In Lukas 18 erzählt Jesus das Gleichnis von dem ungerechten Richter und dieser hartnäckigen Witwe, ja, die immer wieder den Richter nervt und sagt, verschaffe mir Recht. Und irgendwann sagt der Richter, damit mich diese Frau nicht weiter nervt, kriegt sie jetzt halt ihr Recht. Ja, und dann sagt er, dass Jesus, dass unser Gott im Vater das ja viel mehr tun wird als dieser ungerechte Richter. Steht in Lukas 18. In den Versen 1 bis 8. Und da heißt es, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich aber sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Also Gott, der Herr, wird seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Ich mache euch Mut, ausdauernd zu sein im Gebet. Wenn Gott nicht so schnell hört, wie ihr es wollt, dann bleibt doch mal dran und betet ein bisschen länger als ich 5 war und nach 3 Gebeten beleidigt war, dass es nicht geschneit hat. Ich hätte vielleicht einfach mal ein paar Wochen warten sollen, dann hätte ich gesehen, wie es schneit. Der letzte Grund: Gottes Pläne sind anders. Es kann sein, dass Gottes Pläne mit dir und deinem Leben anders sind. Es Es kann sein, dass dieses Anliegen, das du hast und du siehst es gar nicht das Beste für dich ist. Selbst Paulus musste damit umgehen, dass Gebet nicht erhört wird. In 2. Korinther 12, ab Vers 7, da schreibt er, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also Paulus berichtet hier ein bisschen verschlüsselt, man weiß gar nicht genau, was dieser Pfahl des Fleisches ist, aber irgendein Leiden hatte Paulus. Vielleicht eine Krankheit, ein Schmerz, der nicht weggehen wollte. Er hatte auf jeden Fall mit Schmerzen zu tun. Ja, und dann heißt es in Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Ist auch krass. Ja, Paulus, der selber ja erlebt, wie er für Menschen betet und sie werden gesund, hat selber einen Schmerz und er betet zu Gott. Dreimal tut Gott nichts und dann sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus musste mit der Erfahrung umgehen, dass Gott sein Gebet nicht erhört. Aber er hat verstanden, warum das so war. Gottes Pläne waren anders. Das ist ja eine starke Eingeständnis von sich selbst, wenn er sagt, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Paulus hat so großartige Sachen mit Gott erlebt, dass es hätte passieren können, dass er sich überhebt, dass er stolz wird, dass er doch wieder zurückfällt und religiös wird und sagt, was bin ich für ein toller Christ, ein Leiter von so vielen, ein großartiger Apostel. Er stand als Mensch in dieser Gefahr. Paulus war ja auch nicht Jesus, aber Gott wollte ihn weiter gebrauchen und deswegen war dieser Pfahl des Fleisches, was auch immer es war, vor Gott notwendig. Hat Schmerzen bedeutet für Paulus, aber hat erkannt, ist es notwendig, damit ich weiter segensreich für Gott unterwegs sein kann. Er kann es bezeugen, dass es für ihn und seinen Dienst am besten war. Manchmal greift Gott nicht ein, weil das Eingreifen, so wie du es dir wünschst, für dich nicht gut ist, sondern gefährlich ist. In Römer 8, Vers 28 und 29 gibt es eine spannende Aussage. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist ein herausfordernder Satz und nicht in jeder Situation macht es Sinn, einem diesen Satz zu sagen. Wenn ich im tiefen Leid stehe, dann möchte ich das nicht sehen, dass dieses Leid tatsächlich gut für mich ist. Aber eine starke Aussage, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und die Frage ist ja, was ist denn das Beste? Worum geht es denn da? Und das Beste ist nicht immer das, was ich für das Beste halte. Denn es heißt in Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Für Gott ist das Beste, was deinem Leben passiert, dass du verändert wirst und Jesus immer ähnlicher wirst. Das ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Jesus gleichgestaltet zu werden. Und darum geht es in unserem Leben hier als Christ. Dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir das erleben, dass diese neue Person, die Gott uns geschenkt hat, jetzt auch in unserem Leben mehr und mehr Wirklichkeit wird. Und manchmal brauchen wir dazu auch schmerzhafte Situationen, Wüstenzeiten in unserem Leben, in denen wir innerlich stark werden. Manchmal muss unser Glaube herausgefordert werden, damit er wirkliche Kraft gewinnt. Manchmal müssen wir erniedrigt werden, damit unser Stolz gebrochen wird. Aber am Ende wird alles, was wir erleben, alle Dinge uns zum Besten dienen, Nämlich Gott möchte dadurch an uns wirken und uns verändern zum Besseren. Es gibt Gebete, die Gott nicht erhört. Aber das sollte uns nicht abhalten vom Beten. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Das Ziel von Gebet ist die Nähe mit unserem Herrn. Wir beten nicht zum Selbstzweck, sondern um Gemeinschaft zu haben mit dem Gott, der heilige Gott, der es möglich macht, dass wir mit ihm in Beziehung leben können. Das ist das größte Geschenk. Und lass uns immer wieder neu uns herausfordern und Mut machen lassen zum Gebet. Gott stärke uns darin. Gebet ist ein großes Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Amen.